In dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, ist alles mal ein bisschen anders, denn wir tauschen das Studio mal gegen die Bühne. Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, war auf der Leipziger Buchmesse und dort hat sie mit der Journalistin und Autorin Simone Meyer gesprochen, nämlich über ihr Buch »Die Entflammten«. Und in diesem Buch geht es um eine Frau, die Kunstgeschichte geschrieben hat, nämlich Johanna Bonger. Und dieser Frau ist es zu verdanken, dass wir heute die Gemälde von Vincent van Gogh kennen. Wir hören jetzt hier gleich im Podcast etwas über feuerspeiende Wurfsterne, zerfließende Himmel und flammende Bäume und von einer Frau, die einen sehr starken Willen bewiesen hat in einem ausschließlich von Männern bestimmten Kunstbetrieb. Und damit sage ich Hi, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Aline Wrozina. Los geht's!
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast von Monopol und Detektor FM. Es ist nämlich eine Live-Folge. Zum ersten Mal sind wir auf der Leipziger Buchmesse zu Gast beim Stand von Detektor FM. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Elke Buhr. Ich bin die Chefredakteurin von Monopol Magazin und bin sehr häufig und sehr gerne im Podcast. Und ich habe heute einen Gast. Mein Gast ist die Schriftstellerin Simone Meyer. Simone Meyer ist hier, weil sie das fantastische Buch, den Roman Die Entflammten, geschrieben hat. Simone Meyer ist Journalistin unter anderem, eine sehr geschätzte Kollegin als Journalistin aus Zürich. Und sie hat aber auch schon mehrere Romane veröffentlicht. Sie heißen Fleisch, Kuss und Reiz, was ja an sich schon mal sehr neugierig machen könnte. Aber wir reden jetzt weder über Fleisch noch über Küsse, vielleicht ein bisschen über Küsse. Wir reden vielleicht über den neuen Roman, den sie geschrieben hat, Die Entflammten. Und da geht es nämlich zumindest mittelbar um Kunst. Die Entflammten erzählt die Geschichte von Johanna Bongers. Das ist die Frau, die verantwortlich dafür war, dass Vincent van Gogh nach seinem Tod so berühmt wurde, wie er heute ist. Simone, was hat dich an dieser Johanna interessiert?
Also zuerst war die Frage von ein paar Freundinnen und mir, wie ist Vincent van Gogh, der zu Lebzeiten bekanntlich kein einziges, manche Leute sagen ein einziges Bild verkauft hat und der mittellos und geistig völlig verwirrt gestorben ist, wie ist er zu diesem absoluten Mega-Giganten auf dem Kunstmarkt, der er ja heute noch ist, geworden? Und ich dachte mir, irgendwo ist da eine Lücke im Van Gogh-Narrativ, wie ich es kenne. Und ich dachte, okay, wenn man nicht weiß, was dahinter steckt, dann ist es möglicherweise eine Frau. Und dann habe ich am nächsten Tag einfach gegoogelt, nämlich Who made Vincent van Gogh famous, wie man das so tut, und stieß auf einen Artikel in der New York Times, der sagte, Johanna van Gogh Bonger made Vincent van Gogh famous. Und dann bin ich ausgehend von diesem Artikel ganz vielen Spuren gefolgt, Originalmaterial, Tagebücher, Briefwechsel, Haushaltsbücher, die waren auch sehr aufschlussreich, und bin auf eine junge Frau gestoßen, die im Alter von 26 Jahren den Bruder von Vincent van Gogh, den Theo, geheiratet hat, diesen berühmten Kunsthändler, der als einziger Mensch zu Lebzeiten von Vincent an das Genie seines Bruders glaubte. Sonst hat das ja noch niemand gesehen. Und das Problem war bloß, Theo van Gogh starb ein halbes Jahr nach seinem Bruder. Also beide sehr jung. Vincent war 36, als er sich eine Kugel in die Brust geschossen hat. Und Theo war 33, als er an Syphilis gestorben ist. Und dann stand da diese junge Witwe, sie war mittlerweile 28. Sie hatte ein Baby, sie hatte nicht sehr viel Geld geerbt, aber hunderte von Bildern von Vincent van Gogh. Man muss sich das mal vorstellen, heute wären das ein paar Milliarden wahrscheinlich. Und damals war es nichts wert. Aber sie hat sich gesagt, sie war eine sehr entschlussfreudige, sehr sture Frau. Das hat mich beeindruckt, weil das bin ich eigentlich auch. Da habe ich sofort so eine Schwesternschaft gespürt zwischen uns. Und sie hat sich dann entschlossen und gesagt, okay, ich mache jetzt meinen toten Schwager. Ich versuche das, was mein Mann nicht geschafft hat, was er nicht geschafft hat zu Lebzeiten. Ich versuche jetzt einfach, den weltberühmt zu machen. Und sie hat es geschafft innerhalb von 20 Jahren.
Wie das genau funktioniert hat, das frage ich dich später nochmal. Aber erstmal würde ich gerne, dass wir mal gemeinsam hören, wie Johanna eigentlich über Vincent denkt. Also an einer anderen Stelle schreibst du, sagt sie, Vincents Bilder sind feuerspeiende Wurfsterne, die in den Menschen stecken bleiben. Und ja, kannst du uns eine kurze Stelle vorlesen, wo Johanna über Vincent spricht?
Ja. Also man muss sich jetzt vorstellen, oder Sie müssen, die Damen unter euch müssen sich vorstellen, Sie sind verliebt, Sie sind verlobt, Sie freuen sich auf ein gemeinsames Leben mit Ihrem zukünftigen Mann in Paris. Und das Problem ist bloß, dieser zukünftige Mann bringt noch einen weiteren Mann mit in die Ehe, nämlich seinen crazy Bruder. Und das hat er von Anfang an der Braut klar gemacht, dass der immer wie die dritte Person in dieser Ehe sein wird. Manchmal anwesend physisch, aber vor allem geistig halt immer da. Und auch finanziell ein Problem, weil Theo van Gogh seinen Bruder, also sie hatten dieses Arrangement, Theo bezahlt Vincent relativ viel Geld jeden Monat, dafür kriegt er die Bilder. Und zwar alle. Und jetzt muss sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, wie das mal werden könnte. An der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, erläuft die Verlobungszeit. Johanna ist in Amsterdam bei ihrer Familie. Sie muss in die Haushaltsschule vor der Heirat, weil sie hat keinerlei Fähigkeiten, was Haushalt betrifft. Sie ist Englischlehrerin und sehr stolz darauf. Und Vincent hat sich dummerweise gerade ein paar Tage zuvor sein Ohr abgeschnitten und es ist jetzt also alles sehr im Aufruhr. Im Grunde ist Vincent bereits jetzt mit 34 Jahren ein Pflegefall, denkt Jo, eine Tragödie. Dabei will sie sich gar nicht allzu sehr in den Vincent-Komplex, ins Vincent-Universum hineinsteigern. Theo ist schon viel zu sehr von seinem Bruder besetzt. Manchmal hält sie ihn fast für besessen. Und sie fragt sich, ob sie beide und ihre künftigen Kinder sich jemals so sehr von Vincent zu distanzieren vermögen, dass sich Theo unabhängiger und freier fühlen kann. Und ob es Vincent und Theo jemals gelingen wird, aus Vincents Bildern einen wirklichen Erfolg für alle zu machen, die Entbehrungen der letzten Jahre aufzuwiegen, den Brüdern, dem Künstler und seinem Händler Ruhm und Geld einzubringen. Doch Jo ist Realistin, sie glaubt nicht daran. Sie befürchtet, dass es einfach so weitergeht, dass Theo Vincent unterstützt, dass Vincent sich von einem Zusammenbruch zum nächsten malt, dass er irgendwann bei ihnen wohnen wird, ein Zerstörter an seinen eigenen, schlecht kanalisierbaren Fähigkeiten und Visionen zerbrochener, ein Trinker und Melancholiker, der seine große Liebenswürdigkeit und Warmherzigkeit höchstens noch in Spielen mit den Kindern, die ihn nicht überfordern, wiederfinden wird. Er wird mit ihnen Tiere zeichnen und an guten Tagen schnelle kleine Porträts, wie nur er das kann. Meist gefallen sie den Porträtierten nicht, aber allen anderen schon, weil es ihm gelingt, innerhalb von Augenblicken das Wesentlichste eines Menschen zu erkennen und wiederzugeben. Für viele ist es deshalb keine Ehre, von Vincent gemalt zu werden. Mit den Kindern wird es anders sein. Das Wesentlichste eines Kindes ist weder schlecht noch hässlich. Doch vielleicht muss er sein Leben auch hinter Anstaltsmauern verbringen, weiter malend und träumend. Er wird auch dann versuchen, sich selbst zu verstümmeln, sich Ohr für Ohr aus der Welt herauszuschneiden. Und irgendwann, in 20 oder 30 Jahren, würden sich ein paar reiche Mäzene der Anstalt über seine Bilder beugen und sagen, schade, er hätte doch ein ganz ordentliches Talent gehabt. Leider konnte in seiner Umnachtung nichts daraus werden.
Ja, Übernachtung hat dann stattgefunden und zwar 100%. Trotzdem hat diese Johanna es geschafft. Also du hast dich ja sehr intensiv mit ihr beschäftigt. Was hat sie denn mitgebracht, dass sie das hinkriegen konnte? Also wie hat sie es denn konkret gemacht?
Also wie gesagt, beide Männer sind tot. Johanna steht da mit diesem Bilderhaufen und dem Kind und ein bisschen Geld. Und sie hat natürlich die besten Verbindungen nach Hause, nach Holland, nachdem sie 2 Jahre lang in Paris gelebt hat. Und sie geht wieder zurück nach Büssum, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, einen kleinen, idyllischen, relativ wohlhabenden Ort und sie eröffnet dort eine Pension, weil das hat sie gelernt in den Jahren ihrer Ausbildung. Frauen, die ein bisschen weltläufig sind und alleine stehen, die führen häufig Pensionen. Und in einer davon war sie auch mal kurzzeitig verliebt und das macht sie also selbst. Und sie dekoriert diese ganze Pension mit Bildern von Vincent van Gogh. Also mehr als 200 haben dann nicht Platz. Sie besitzt noch mehr. Die sind auf dem Dachboden. Und sie merkt, die Leute reagieren auf diese Bilder. Weil diese Bilder lösen natürlich was aus. Sowas wie Van Gogh hat man damals noch nie gesehen. Also er ist farbiger, er ist wilder, er ist bewegter. Er ist auf eine Art natürlich auch naiver. Da ist ja immer so diese bisschen primitive vielleicht, oder ich nenne es lieber kindliche Perspektive mit drin. Das ist die Kunst der zerfließenden Himmel, der flammenden Bäume. Das sieht aus, von heute aus gesehen, als wäre einer, hätte sich konstant auf einem LSD-Trip befunden. Und sie beschließt, sie macht so ein Drei-Phasen-Programm, nämlich sie macht die Bilder sichtbar, indem sie für Ausstellungen sorgt. Also sie organisiert in ihrem Leben über 100 Vincent van Gogh Ausstellungen. Erst sind die kleinen Galerien, dann werden sie immer größer. Die größte ist im Stedelijk Museum. Die umfasst, glaube ich, 480 Bilder. Das ist bis heute die größte Van Gogh-Ausstellung, die es je gegeben hat. Sie hängt die Bilder oft selbst, was zu viel Kritik führt. Aber die ist sie sich gewohnt, weil sie ist eine Frau im ausschließlich von Männern bestimmten Kunstbetrieb und sie wird immer angegriffen dafür. Und sie sagt sich, ja, also fuck it quasi und macht, was sie will. Und sie erreicht mit diesen Hängungen, die zugegebenermaßen nicht wahnsinnig gut sind, aber sie erreicht den Publikumsgeschmack. Dann macht sie, neben der Sichtbarkeit, sorgt sie für eine breite Zugänglichkeit, indem sie die Preise für Ausstellungen reduziert, für Leute, die ein geringes Einkommen haben. Weil was in der Van Gogh-Rezeption häufig vergessen oder verdrängt wird, weil es geht ja heute eigentlich immer nur um Geld, wenn man von ihm spricht, und um den Wahnsinn und diese paar Wegmarken, die er da hinterlassen hat, ist, dass sowohl die Familie Bonger wie auch die Familie Van Gogh, da waren viele überzeugte Sozialisten bis Marxisten. Und die haben also wirklich sich unentwegt beschäftigt mit Gerechtigkeit, mit Gleichberechtigung für Frauen und Männer, das waren Abtreibungsbefürworter, also da fand sich ganz viel. Und deshalb war das Johanna auch so wichtig, dass eben diese niederschwellige Zugänglichkeit wirtschaftlich gesehen geschaffen wird. Und das Dritte war natürlich die Mythologisierung, weil sie hat schamlos, sie hat das ganze Material und das ganze Wissen besessen, quasi alle Briefwechsel, die es je gab von Vincent van Gogh. Und sie hat die herausgegeben und hat dazu noch selbst Essays geschrieben, die schon sehr prekär waren in der Darstellung dieses wahnsinnigen Künstlergenies. Und sie hat, also das, was uns von Van Gogh überliefert ist heute, das ging wirklich immer durch ihre Hände und ihren Kopf. Also sie hat das gefiltert. Man kann das ganz praktisch, physisch nachvollziehen, zum Beispiel am Doppelgrab der Brüder in der Nähe von Paris, das sie selbst angelegt hat. Und das ist heute noch genau so, wie sie das wollte. Und das ist auch noch so bepflanzt, wie sie das wollte. Und da war sie die absolute Kraft dahinter. Und es gab niemanden, der während ihrer Lebzeiten über etwas mit Van Gogh machen konnte, ohne dass das über ihren Tisch ging. Und kaum war sie tot, war sie vergessen. Also es war dann wieder so dieser typische Effekt, ja, dass die Frau zählt dann doch nichts, obwohl sie zu Lebzeiten wirklich alles gemacht hat.
Also wenn man den Roman liest, der ja auch noch andere Ebenen hat als jetzt die Geschichte der Johanna Bongers, aber bleiben, wenn wir bei ihr erstmal bleiben, dann fiebert man schon ganz schön mit. Also ist sie dir sympathisch als Persönlichkeit? Also ist sie dir auch durch und durch sympathisch?
Nein. Was? Also eben, ich kann mich über weite Strecken mit ihr identifizieren, gerade mit der jungen Johanna, weil da, wenn man diese Tagebücher des Teenagers liest oder der jungen Frau, da ist schon, sind schon sehr viel, was die Emotionalität dieser Frau betrifft, das ist schon sehr universell. Also das trifft auch, wenn man jetzt die historischen Rahmenbedingungen wegnimmt, trifft das auch auf heute noch zu, genauso. Und eben die Sturheit, die hat mich natürlich vollends für sie eingenommen. Aber das war schon auch, also die hat ihren Nächsten und Liebsten schon auch sehr zu Leide, wie sagt man, gewerkt? Nein. weil die hat natürlich alle eingespannt in diesen Van Gogh-Kult. Und ihr Sohn, der auch Vincent heißen musste, weil Theo das so bestimmt hat, ihr wäre ein anderer Name lieber gewesen, der hat sich später, also das ist der Gründer des Van Gogh Museums in Amsterdam, der hat sich später beim Psychoanalytiker bitterlich über seine Mutter geklagt und über diese geraubte Kindheit und Jugend quasi.
Aber das weiß man. Hat der Psychoanalytiker keine Schweigepflicht gehabt? Hat er das ausgeplaudert?
Ich habe das nur so in einer Randnotiz gelesen. Was ganz Genaues gibt es da nicht, ja. Aber ich konnte es mir lebhaft vorstellen.
Also was ich sehr schön finde an dem Roman ist, dass man ja auch so in dieses Paris dieser Zeit eintaucht, in diese Kunstszene. Diese Kunstszene ist ja ganz viel mythisiert worden und man merkt aber bei dir, dass du auch immer Wert darauf legst, die so durch die Brille der Geschlechterverhältnisse zu sehen. Also es geht immer darum, wer malt eigentlich wen, das Verhältnis von diesen ganzen Männern zu ihren Modellen. Also sie ist dann auch irgendwann mal ja Modell, die Frage irgendwie, zieht sie sich aus, wem zeigt sie sich, von wem wird sie gemalt und dann kommt natürlich auch, kommt Degas vor mit seinen kleinen Tänzerinnen und so. Wie wichtig war dir das, diese Geschlechterverhältnisse in diesen Roman hinein zu implementieren?
Das war mir natürlich enorm wichtig, weil eben das ist die Geschichte einer Frau, die aus der Kunstgeschichte hinausgeschrieben wurde und jetzt wieder langsam ihren Platz findet und da war klar, dass ich das drumherum auch durch diese Brille betrachte. Zudem, also ich bin Feministin, ich kann da nicht aus meiner Haut. Und
ja, warum auch?
Gell? Und ich war manchmal schon, also gerade diese Degas-Episode, diese kleine Tänzerin, die Skulptur, die mit dem langen Zopf, mit so ein bisschen nach außen gedrehten Füßen so verträumt dasteht, da habe ich die Geschichte dahinter mal genau angeguckt und das ist einfach beelendend, weil das war, die war schon mit 11 Jahren an der Pariser Oper und die musste sich wie alle Tänzerinnen schon damals prostituieren für die Mäzene der Oper. Das gehörte zum Vertrag. Also Tanzen war nicht so wichtig, aber das andere war wichtig, weil das garantierte das Geld. Und sie ist mit 11 zur Oper gekommen und hat das auf sich genommen, also als Kind, und ist mit 14 wieder entlassen worden, weil dann diese Skulptur von Degas ausgestellt wurde und das war ein zu großer Skandal, als dass sich die Oper dieses Mädchen noch länger hätte leisten können.
Das heißt also, Degas hat praktisch dieses bereits missbrauchte Mädchen für seinen Ruhm missbraucht und sie hat dann davon, selbst darunter noch...
Sie hat davon
gelitten.
Rein gar nichts gehabt, weil also es wird angenommen, dass sie dann nachher einfach auf die Straße gehen musste. Und solche Geschichten habe ich natürlich noch, also gibt es noch viele andere in dem Buch. Es gibt aber auch erbaulichere.
Ja, Johanna ist ja überhaupt kein Opfer in dem Buch. Nee. Ne?
Nein, also Johanna war auch kein Opfer zu Lebzeiten, wirklich nicht. Jana war eine taffe Matriarchin.
Und um diese Geschlechterverhältnisse irgendwie, glaube ich, auch nochmal zu betonen, hast du ja auch diese, oder auch aus anderen Gründen, aber es gibt ja noch diese Rahmenhandlung. Also die ganze Geschichte wird erzählt von einer jungen Frau in der Rahmenhandlung, die heißt Gina, eine junge Kunsthistorikerin, die wiederum mit ihrem Vater begegnet und ihr Vater ist ein erfolgloser Schriftsteller. Also es wird praktisch ganz schön so dieser Mythos von das potente männliche Genie wird dann so umgedreht und der Mann, der da auftaucht, kriegt es so gar nicht hin. Ne? Das ist schon ein bisschen gemein.
Das ist gemein, ja. Es ist aber auch sehr lustig. Also, weil nach meinem letzten Buch hatte ich Lust, eine kleine Satire auf den Literaturbetrieb zu schreiben. Und Und das ist dann so stehen geblieben davon. Und das ist auch so ein bisschen Comic Relief. Zuerst, es verändert sich ja dann auch im Lauf des Buches. Weil eben wenn man sich mit dieser alten Welt um 1900 beschäftigt, die Leute haben dort schon, das war alles im sehr großen Stil, also die haben groß geliebt, die haben groß gelitten, die Tode waren irgendwie monströs und das ist so, ich habe mich gefühlt, als wäre ich immer so von 5 Wagner-Opern gleichzeitig umzingelt. Also wenn man diese Originaltexte liest, man hat ja auch das Gefühl, man nimmt teil an der Erfindung des Kitsch. Weil das ist schon stilistisch ganz was anderes, als wir heute so pflegen. Und deshalb dachte ich, ich fange mal noch auf einer anderen Ebene ein bisschen leichter an, für mich auch einfach, damit ich mich dazwischen wieder erholen kann. Und danach werden die beiden aber also fallen in eins.
Ja, du sagst genau, Kitsch, Texte, also... Was ich jetzt auch interessant fand an dem Buch, das ist jetzt meine letzte Frage an dich, das Buch stellt natürlich auch dir die Frage, wie schreibe ich eigentlich über Kunst? Das ist ja genau meine Frage, vor der ich ständig stehe, wie übersetzt man Kunst in Worte? Du hast es auch gemacht. Was war deine Erfahrung dabei?
Also da bin ich schon, wurde ich schon sehr von Van Gogh, der nach wie vor nicht mein Lieblingskünstler ist, aber ich wurde schon mitgerissen. Also weil das ist... Wenn man sich mit diesen Bildern beschäftigt, da herrscht keine Sparsamkeit, da herrscht keine Zurückhaltung. Das ist, wie gesagt, der klotzt mit Farben und mit Emotionen und mit was er vorher mal ausprobiert und so. Und ich dachte dann plötzlich so, wieso soll ich mich eigentlich diesem Diktat, was heute in der Literatur immer so herrscht, man muss sich zurücknehmen, möglichst wenig Adjektive, alles muss so gedämpft und sparsam und wie skandinavische Möbel sein, wieso soll ich mich dem beugen, wieso nicht einfach mal ein bisschen bunter? Und ich hatte einen Riesenspaß dabei und das Buch hat sich erstaunlicherweise wie von selbst geschrieben. Und ja, also ich war beim Schreiben noch nie so glücklich wie bei dem, obwohl das Thema manchmal sehr, sehr beelendend war.
Ja, wahrscheinlich macht das Lesen deshalb auch so viel Spaß. Und ich kann das bestätigen, es ist überhaupt nicht wie skandinavische Möbel, dieses Buch. Sondern das geht so richtig in die Vollen. Es gibt ganz viel Liebe, es gibt ganz viel Kunst, es gibt Sternenhimmel. Und ich kann es nur empfehlen. Also, das war Simone Meyer bei uns im Podcast Monopol Kunst und Leben. Und ihr Roman Die Entflammten ist im Verlag Kein und Aber erschienen, hat 272 Seiten. Und kostet 23 Euro. Jetzt habe ich noch eine kleine Ansage, wie es weitergeht im Monopol-Podcast für Kunst und Leben. Und zwar unsere nächsten beiden Folgen beschäftigen sich mit der Venedig-Biennale. Einmal gibt es eine Vorschau, wo wir unter anderem mit den Machern des deutschen Pavillons der Venedig-Biennale geredet haben. Dann gibt es unsere große Review, wenn wir alle da waren. Und wir verlosen dann auch 20 Mini-Probe-Abos des Monopol-Magazins mit dem Venedig-Sonderheft. Alle Infos bekommt ihr in den nächsten beiden Kunst- und Leben-Folgen und im Detektor FM Newsletter und natürlich auf monopolmagazin.de. Herzlichen Dank.
Danke. Und wenn Sie das Buch jetzt schon erwerben möchten, es gibt es am Schweizer Stand in Halle 5. Also da liegen, glaube ich, es ist unübersehbar dort. Vielen, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Hat mich sehr gefreut.
Das sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, hier im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Simone Meyer. Auf der Leipziger Buchmesse 2024 haben sie über das Buch Die Entflammten und natürlich das Leben und Wirken von Johanna Bonga gesprochen, um die es in dem Buch geht. Sie hat Vincent van Gogh überhaupt erst berühmt gemacht. Neue Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol Magazin, gibt es zweimal im Monat. Und wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, dann macht es euch einfach und folgt uns in dem Podcatcher eurer Wahl, eures Vertrauens. An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat bedanken. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Frozina. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und sage ciao und bis zum nächsten Mal und dann wieder ganz gewohnt aus dem Studio.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.